Use math to make the world a better place. Become an actuary through the Society of Actuaries and find solutions to the world's most pressing challenges. As an actuary, the only thing higher than the pay is the satisfaction.
Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgs-Podcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Unser heutiger Gast ist jung, ehrgeizig, hat in frühen Jahren schon Karriere als Führungskraft gemacht und ist eine Vordenkerin ihrer Generation. Herzlich willkommen bei Biz & Beyond, Laura Bornmann.
Ja, wie schön. Ich freue mich, hier zu sein. Danke. Hi, ihr beiden.
Laura, man hört ja immer wieder das Vorurteil, dass junge Menschen in der Arbeitswelt auffallend stark auf ihre Work-Life-Balance achten und häufig gar nicht so stark motiviert sind. Stimmt das aus deiner Sicht oder ist das ein Vorurteil?
Also aus meiner Sicht ist das ein Vorurteil, weil junge Menschen fordern einfach andere neue Rahmenbedingungen, was das Thema Arbeit angeht. Also sie wollen mehr Flexibilität, sie wollen gesünder arbeiten, sie wollen einen Sinn in der Arbeit. All die Dinge spielen für junge Menschen eine große Rolle. Und man muss dazu sagen, der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren verändert. Das heißt, sie können das auch viel stärker einfordern. Auf der anderen Seite ist meine feste Überzeugung, dass das eigentlich menschliche Bedürfnisse sind und dass diese Bedürfnisse andere Generationen auch haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, all die Dinge, die ich gerade genannt habe, das ist uns allen wichtig.
Jetzt liest man aber immer wieder, 40% der neuen Mitarbeitenden sind im ersten Jahr furchtbar ausgelaugt oder jeder fünfte hat keine Lust auf einen Job, wenn er nicht die Option hat, ins Mobile Office zu gehen. Verwundert dich das oder ist das eher normal zu sehen?
Genau, also ich glaube schon, natürlich hat sich das auch gewandelt, ne? Also wir sprechen heute von New Work. Und da gehen wir gleich nochmal wahrscheinlich, steigen wir tiefer nochmal ein, warum das auch für Unternehmen wichtig ist, dass sich Arbeitsweisen und Führungsweisen verändern. Auf der anderen Seite natürlich hat sich auch unser Anspruch an Arbeit verändert. Das ist schon auch eine privilegierte Situation, dass wir heute sagen können, ich möchte einen Sinn in meiner Arbeit haben. Ich möchte auch noch neben der Arbeit noch leben und so weiter. Ne, das war vor Jahrzehnten, war der Job in erster Linie dafür da, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Also deswegen muss man, glaube ich, beide Seiten sehen. Und eigentlich ist das ja auch schön. Und aus meiner Sicht müssen wir immer schauen, dass wir beide Ansprüche, also in dem Sinne beide Ansprüche, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die Seiten, wir vereinfachen das jetzt mal hier ein bisschen, dass diese Ansprüche, die sollten am besten übereinander passen. Also, und das funktioniert, ne? Also aus meiner Sicht, wenn Menschen zufrieden sind, wenn sie flexibel sein können, wenn sie Beruf und Familie vereinbaren können, wenn sie einen Purpose haben und so weiter, wenn sie Verantwortung übernehmen dürfen, dann hat das auch wieder Vorteil für Unternehmen, weil diese Menschen in der Regel motivierter, engagierter und leistungsfähiger sind. Und da gibt es auch viele wissenschaftliche Studien zu. Und da müssen wir natürlich heute unterscheiden. Es gibt Jobs, da sind wir schon viel weiter. Und es gibt natürlich immer auch noch die Jobs, die auch hart sind, die auch körperlich anstrengend sind. Deswegen können wir da, glaube ich, auch keine pauschalen Urteile fällen.
Ich glaube, die meisten Leute würden mit dir übereinstimmen, dass das der Idealzustand ist von Arbeit, wenn man all diese Dinge dort auch verwirklichen kann, diese menschlichen Emotionen. Was würdest du Unternehmenschefs sagen, die sagen, in der jetzigen Lage sind wir im Notfallmodus, das ist Luxus, das können wir uns nicht leisten. Und kleine Anekdote von mir am Rande. Ich war auf einer Due Diligence Reise in China und da war ein junger Mann, der war so Mitte 20 und der hat an einem Sonntag gearbeitet. Und da sagte ich, das tut mir ja leid, dass Sie sonntags arbeiten müssen. Wegen mir jetzt, hatte ich gedacht. Und dann hat er gesagt, nein, er arbeitet 7 Tage die Woche und er freut sich so, dass er diesen Job hat und arbeiten darf und hat mich angestrahlt. Kann das sein, dass diese Bedürfnisse, die man anbringt, jetzt auch als Kritikpunkte Unternehmen gegenüber, dass es tatsächlich im globalen Wettbewerb, dass da nicht alles von aufrechterhaltbar ist?
Ja, ich finde, du sprichst einen guten Punkt an, Sandra, weil das Thema, also gerade jetzt China oder auch Japan oder auch andere Länder, die haben natürlich nochmal eine andere Arbeitskultur, einen anderen Arbeitsethos. Ne? Also die arbeiten, das kriege ich schon noch von vielen Unternehmen mit, die arbeiten rund um die Uhr und so weiter. Und das ist ein Thema. Und wenn wir jetzt sind wir auch nochmal auf einer anderen Ebene, ne? Auf einer Metaebene, wo wir gucken, okay, wie bleiben wir als Land? Weil das sind ja gerade schon Diskussionen, die wir führen. Und auch ich mache mir da Gedanken und auch irgendwie ein Stück weit Sorgen. Ne? Also wie schaffen wir es eigentlich, wettbewerbsfähig zu bleiben? Deswegen glaube ich, müssen wir genau da ansetzen. Und meine Argumentation ist immer, ich glaube nicht, dass das Themen sind so nice to have und so weiter, sondern ich glaube, die Dinge, die wir mit New Work, manche bezeichnen sie auch anders, aber all diese Entwicklungen müssen am Ende dazu beitragen, dass Menschen natürlich Leistung bringen. So, vor allem in Zukunft brauchen wir mehr denn je Menschen, die nicht nur die Höchstleistung bringen. Also diese Menschen brauchen wir. Das heißt, aus meiner Sicht müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen Lust haben zu arbeiten. Ich sehe das auch kritisch und ich glaube, und das stimmt auch nicht, dass alle nur 4-Tage-Woche und so weiter, dass da gibt es Einzelne, die das vielleicht fordern und es gibt auch Einzelne natürlich, die haben nebenbei noch die haben Kinder. Ne? Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Also Menschen, die eine Familie haben, ne? Dann haben wir wieder das Thema fehlende Kinderbetreuungsplätze und so weiter. Also es gibt durchaus Gründe ja auch für diese Forderung. Grundsätzlich ist es aber natürlich nicht so, dass jeder das möchte. Ich glaube, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen Lust haben zu arbeiten und dass sie auch bereit sind, die Extrameile zu gehen. Und ich glaube, wir alle drei sind uns einig, ne? Das ist schon auch ein Privileg zu sagen, wir arbeiten in einem Job, der uns wirklich Spaß macht. Das macht uns nichts, auch mal am Wochenende zu arbeiten, weil er uns erfüllt, weil wir unsere Stärken einsetzen können und so weiter. Und der Best Case ist doch für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber, wenn wir es schaffen, dass Menschen wirklich ihren Stärken gerecht eingesetzt sind. So, und meine Erfahrung ist, da ganz viele Menschen, die kennen sich selber gar nicht, die kennen ihre Stärken überhaupt nicht, die wissen nicht, was sie erfüllt. So, und da haben wir so viel Potenzial. Das heißt, alles, was jetzt so ein bisschen, ne, die Forderungen und hier die Bedürfnisse, menschliche Bedürfnisse, klingt alles so, wir müssen jetzt alles tun für Arbeitnehmer. Auf der anderen Seite muss es das Ziel sein, dass Menschen dadurch mehr Leistung bringen. Das muss das Ziel sein.
Wie war denn deine Einstellung zur Arbeit in den frühen Jahren deiner Karriere und welche Dinge würdest du heute anders machen?
Also was ich glaube und ich verstehe, deswegen sage ich auch immer wieder, ich glaube, es ist wichtig, wir brauchen in vielen Bereichen auch, vor allem in dem Bereich BrückenbauerInnen, also Menschen, die sowohl die, ich kenne die alte Arbeitswelt, so bin ich auch sozialisiert worden, in der so Dinge wie Leistungsorientierung, Disziplin und so weiter, ich glaube, die sind extrem wichtig, die bleiben auch wichtig. Wenn ich in meiner New Work Bubble, wenn ich dann mal spreche davon, dass es auch wichtig ist, hart zu arbeiten, da gibt es viele, die sagen, wie, wir haben doch hier New Work und nicht Hard Work. Und ich sage dann, naja, New Work bedeutet ja nicht, dass wir nicht mehr hart arbeiten, ganz im Gegenteil. Wir brauchen genauso Menschen, die auch mal hart arbeiten. Natürlich ist es wichtig, dass man immer wieder Pausen macht, dass es gesund bleibt. Ne? Weil sonst, wir sehen auch, wie viele Menschen mittlerweile Burnout gefährdet sind und so weiter. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Es ist nur wichtig, dass die Menschen, dass sie ihren Bedürfnissen, ihren Stärken und so weiter orientiert eingesetzt sind, damit sie am Ende auch gerne mal hart arbeiten. So. Also ich glaube, all diese, ich weiß nicht, ob man sie als traditionelle Werte oder so bezeichnen möchte. Ich glaube, die sind auch weiterhin, spielen auch weiterhin eine Rolle. Ich kenne keinen erfolgreichen Menschen, der nicht auch hart gearbeitet hat. Das gehört eben dazu. So, deswegen ist das auch heute immer noch meine Einstellung. Und ich kann aber trotzdem auch den Werten oder den Forderungen, die junge Generation natürlich jetzt lautstark fordert, weil sie es kann nochmal wohlgemerkt, ne, weil die Arbeitsmarktsituation sich verändert hat, auch denen kann ich was abgewinnen. Und ich versuche genau das übereinzubringen. Also zu sagen, wir brauchen Disziplin, wir brauchen auch mal harte Arbeit, wir brauchen eine Leistungsorientierung und so weiter. Und auf der anderen Seite müssen wir Rahmenbedingungen verbessern, gesünder machen, besser machen, gute Führungskräfte, die wertschätzend sind, die das Potenzial der Menschen sehen und so weiter. So, und ich glaube, da können wir aus beiden Welten Dinge zusammenbringen und das ist, glaube ich, die bessere Lösung. Und nicht alles, was früher gemacht wurde, ist schlecht.
Was ist eigentlich der Status der Homeoffice-Diskussion in Deutschland und was rätst du da zum Beispiel deinen Kunden? In New York hatten wir jetzt gerade oder in den USA, dass JP Morgan gesagt hat, ab nächsten Monat müssen alle zurückkommen für 5 Tage im Office. Keine Sonderwürste mehr. Es gab viele Beschwerden auf einer Intranet, wo viele Kommentare geschrieben haben, auch sehr kritisch gegenüber der Geschäftsleitung. Und JP Morgan hat diesen Thread dann zugemacht und hat die Kommentare gesperrt dafür. Ja.
Guter Punkt, der wird gerade, also ich glaube, das ist das meistdiskutierte Thema aktuell, das Thema Homeoffice. Und Also was wir gesehen haben, ist, dass wir in Corona-Zeiten sind die Unternehmen natürlich gezwungenermaßen, mussten sie mehr Flexibilität bieten. Und viele haben gemerkt, oh, das funktioniert ja doch ganz gut. Waren da auch relativ flexibel und liberal. So, was wir in den letzten Monaten gemerkt haben, sowohl in Amerika, aber auch hier in Deutschland, vor allem die großen Tech-Konzerne interessanterweise, die gesagt haben, wir wollen, dass alle Menschen wieder ins Büro kommen, am besten 5 Tage die Woche oder das zumindest sehr stark eingeschränkt haben. So, und da ist natürlich viel Unzufriedenheit auf Seiten der Arbeitnehmenden. Man sieht ja, oder gerade in Amerika, was ich da gelesen habe, ist, dass viele auch weiter weggezogen sind, wo die Mietpreise günstiger sind. Und auf einmal sollen sie wieder ins Büro. Ne? Gab es schon große Probleme. So, aus meiner Sicht, das muss man diese Debatte wirklich differenziert führen. Ich glaube, man kann nicht verallgemeinern, dass man sagt, irgendwie für das eine Unternehmen ist oder für alle Unternehmen ist es jetzt gut, dass alle nur noch im Büro sind oder alle zu Hause. Aus meiner Sicht ist es grundsätzlich so, dass wir den Menschen mehr Flexibilität bieten sollten. So, und es gibt natürlich Jobs, ganz viele Jobs, in denen das gar nicht möglich ist, Homeoffice zu machen. Und da, das ist auch immer wieder eine Debatte, die ich führe. Naja, wie ist es zum Beispiel? Ich habe damals bei Rewe gearbeitet. Die meisten Menschen waren in den Märkten oder auf der Fläche, also in der Logistik zum Beispiel. Und die haben sich dann zurückgelehnt und gesagt, naja, bei uns ist das alles nicht möglich. Ihr da zu Hause im Homeoffice und so weiter. Und ich glaube, auch da müssen wir alles unter dem Stich, unter der Überschrift Flexibilität sehen. Also Homeoffice ist einfach ein Bestandteil von Flexibilität. Auch zum Beispiel in der Logistik oder in Produktionsbereichen ist mehr Flexibilität möglich. Da ist nicht Homeoffice möglich, aber da können wir Schichtpläne und so weiter flexibilisieren. All die Dinge. Das heißt, ich glaube, man muss sehr differenziert hinschauen. Auch wenn Homeoffice nicht möglich ist, dann sind andere Möglichkeiten der Flexibilisierung möglich. Ich glaube, wir sollten den Menschen mehr Verantwortung geben. Also auf der einen Seite erwarten wir, dass sie große Ideen haben, Innovationen haben, eigenverantwortlich denken, aber wir diktieren ihnen, wann und wo sie zu arbeiten haben. Deswegen glaube ich, sollten wir das ein Stück weit in die Teams legen. Ich bin insgesamt kein Fan davon, dass wir sagen, okay, nur noch alle von zu Hause aus arbeiten, sondern ich glaube, es gibt bestimmte Aufgaben und Themen, da muss man sich sehen und auch für so eine Kultur und Zusammenhalt, Teamzusammenhalt ist es wichtig, dass man sich auch persönlich sieht. Das heißt, ich glaube, man muss individuell gucken, wie ist der Mix da am besten. Am Ende wird es wirklich auf hybride Form hinauslaufen. Und da muss man aber im Einzelfall natürlich individuell betrachten.
Jetzt bist du Leadership Coach. Was sind denn die Befürchtungen dahinter, dass man bei Homeoffice häufig so Vorurteile hat?
Also die meisten Vorurteile, also ich würde das mal so bündeln, viele haben, bei vielen ist es so ein Kontrollverlust. Also ein gefühlter Kontrollverlust. So, jetzt sind die Menschen sind nicht mehr in meiner Nähe und jetzt kann ich nicht mehr kontrollieren. So, und viele haben wirklich das Vorurteil, und das mag ja auch sein, ne? Da gibt es bestimmt Menschen, die gibt es aber auch im Büro, die das ausnutzen und jetzt vielleicht weniger arbeiten. So, also das ist so dieses gefühlte Kontrollverlustthema, vielleicht auch mangelndes Vertrauen. Das andere ist, dass viele Führungskräfte auch nicht wissen, wie sie auf Distanz Leistung zum Beispiel messen. Ne? Also eigentlich wissen wir, wir sollten das anhand von Zielen messen. So, also du hast die und die Ziele und dann schauen wir uns nachher an, ob du die erfüllt hast. Mir ist eigentlich egal, wo du die erfüllst. So, und da haben viele haben da vielleicht, das ist auch nur fehlendes Handwerkzeug oder fehlende Kompetenzen, also sie nicht wissen, wie sie das messen sollen. Und das andere ist, vielen fehlt auch die Fähigkeit, weil sie es nie gelernt haben, auf Distanz zu führen. So, wenn die Menschen nämlich nicht alle bei mir in der Nähe sind, dann baut man ganz anders Vertrauen auf, man motiviert ganz anders. So, das braucht eine ganz andere Herangehensweise und das haben viele gar nicht gelernt. So, und ich glaube, bei ganz vielen Führungskräften ist genau das der Grund.
Also führen auf Distanz, worauf kommt es da an?
Wenn wir jetzt mal überlegen, was macht eigentlich eine gute Führungskraft-Mitarbeitenden-Beziehung aus, dann sind es ja erstmal so Grundlagen wie, vertrauen wir einander? Zum Beispiel Vertrauen. Vertrauen auf Distanz aufzubauen ist schwer natürlich. Ne? Wenn man sich persönlich sieht, kann man das viel einfacher. So, und über Distanz, wenn wir uns jetzt immer nur wir sehen uns mal ab und zu virtuell, wir machen nicht mehr so diesen berühmten, dieses kleine Gespräch zum Beispiel an der Kaffeeküche oder sowas. Sowas entfällt ja, dieses ganze Informelle. So, das heißt, man muss gucken und Möglichkeiten schaffen, wie schafft man das auf Distanz zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel damals mit meinen Mitarbeitenden, ich habe viel auch so zwischendurch mal eine Sprachnachricht, mal gefragt, wie geht's dir denn und so weiter. Oder mal ein Telefonat oder wie auch immer. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber das passiert eben anders als im Büro. So, und das ist für viele einfach schwer. Das haben sie nie gelernt.
Die Wirtschaftsaussichten in Deutschland sind relativ düster. Viele Menschen haben schon ihren Arbeitsplatz verloren. Wie siehst du den Einsatz von KI jetzt in der Zukunft in Deutschland? Und wie viele Arbeitsplätze meinst du, dass da verloren gehen? Wer muss sich Sorgen machen?
Also auch da wieder, wir sehen gerade, ich hatte gerade gesagt, die jungen Menschen können gerade natürlich viel fordern oder alle eigentlich Menschen, die gut ausgebildet sind, weil der Arbeitsmarkt sich in den letzten Jahren einfach aufgrund des demografischen Wandels sehr gut zugunsten der Arbeitnehmenden entwickelt hat. Aber du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an, dass sich das gerade so ein bisschen wieder in eine andere Richtung entwickelt, zumindest kurzfristig, zumindest jetzt in den Zeiten, wo die wirtschaftliche Lage einfach herausfordernd ist. Grundsätzlich können wir da, also ne, es ist gerade tatsächlich so, dass viele Menschen sind weiterhin unzufrieden in ihren Jobs, aber sie schauen sich gerade nicht um, sie kündigen nicht, weil sie einfach Sorge haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Ne? Weil wir auch sehen in diesem Jahr, die wirtschaftlichen Aussichten sind schwierig. Viele Unternehmen bauen, gerade im produzierenden Bereich, bauen Stellen ab. Wir sehen aber auch diese Gleichzeitigkeit. Also es werden in einigen Bereichen fallen Stellen weg. Aber weil sich auch Geschäftsmodelle verändern, werden in anderen Bereichen wieder neue Stellen aufgebaut. Aber das erfordert eben Menschen mit ganz anderen Qualifikationen. Also es ist schon so eine Ambivalenz, die wir feststellen. Was wir schon auch wissen, ist, dass sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren eher dahin entwickelt, weiterhin, dass wir einen Arbeitskräftemangel weiter haben werden. Also der demografische Wandel wird sich da bemerkbar machen. Und es wird so sein, dass Unternehmen in den nächsten Jahren eher weiterhin Schwierigkeiten finden, die passenden Menschen zu finden. Also das ist jetzt erstmal jetzt auf die nächsten Jahre prognostiziert, auch wenn die Lage gerade wieder ein bisschen für Arbeitnehmenden vielleicht ein bisschen schwieriger und herausfordernder ist. Und genau das ist ja ein Thema. Wir brauchen die Fachkräfte. Das eine ist, ne, kommen die Fachkräfte aus dem Ausland? Das andere ist natürlich, was können wir, wo können wir KI nutzen? Und das ist schon spannend zu sehen, weil da gibt es verschiedene Analysen. Auf der einen Seite werden Jobs wegfallen, auf der anderen Seite werden neue entstehen. Die meisten Analysen gehen eigentlich so, das ist mein Fazit dahin, dass wir eigentlich, wie gesagt, eher zu wenig Menschen haben. Also KI wird dann vieles auch nicht ersetzen können. Fakt ist aber auch, dass wir eigentlich in fast allen Jobs werden wir mit KI umgehen müssen. Also in alle Jobs werden zum Teil, mal mehr, mal weniger, zumindest die einzelnen Aufgaben durch KI ersetzt werden. Das heißt, wir müssen alle lernen, mit KI umzugehen und die Chancen zu nutzen. So, jetzt können wir mal uns die einzelnen Bereiche angucken. Ne? Also alleine, und das haben wir in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten oder wenigen Jahren gesehen, dass vor allem im akademischen Bereich, ne, also der Job des Arztes, des Juristens, wird sich extrem verändern. Die wird es natürlich noch brauchen. Aber auch da kann KI einfach sehr, sehr viel ersetzen. Und das werden wir alle lernen müssen. Das heißt, KI ist eine große Chance. Natürlich hat es auch Risiken, aber es ist eine große Chance natürlich gerade für die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, dass uns einfach eben Menschen fehlen.
Wenn es jetzt diesen Arbeitskräftemangel dauerhaft gibt, den du ansprichst, was heißt denn das für die Unternehmen, die die Leute suchen? Also bekommt derjenige dann die besten Leute, der die meisten Benefits rauslegt, oder wie ist das?
Genau, also das ist eine gute Frage. Da haben wir die letzten Jahre viel drüber gesprochen. Wie bleibt man eigentlich als Arbeitgeber attraktiv? Ne? Viele Arbeitgeber haben mittlerweile sehr, sehr viele Benefits. Die betteln sich da um, ne, was viele sagen, ja, oh Gott, ist das jetzt, muss ich jetzt hier eine Wohlfühloase schaffen? Was muss ich denn noch für die Mitarbeitenden machen? Das geht doch nicht mehr. Wie soll ich das denn alles bezahlen? Und das wird auch weiterhin und deswegen gerade in der aktuellen Zeit, wo viele Arbeitgeber gerade wieder, und das ist ja auch das Thema, das hatte ich gerade gar nicht gesagt zum Thema, viele unterstellende Unternehmen auch, die jetzt gerade sagen, die Leute sollen wieder jeden Tag ins Büro kommen, dass sie eigentlich Personal abbauen wollen. Ne, dass sie hoffen, dass einige Menschen sagen, naja, das mache ich jetzt nicht mit, ich gehe jetzt hier, weil sie gerade eben Kosten sparen müssen. Ne? So, das ist, habe ich jetzt schon öfter gehört, dass das tatsächlich auch ein Thema ist. Aber es bleibt wichtig, dass auch in der aktuellen Zeit, weil es sind viele Menschen weiterhin unzufrieden in den Jobs, die gehen aktuell nicht. Aber es gibt auch, ich habe neulich eine Studie gesehen, sobald sich die wirtschaftliche Lage wieder erholt, und das hoffen wir ja alle, nicht zuletzt jetzt durch die politische Situation, mal schauen, wie sich das entwickelt, aber das ist ja jetzt erstmal, wir wollen ja jetzt mal optimistisch sein. Sobald sich die wirtschaftliche Lage wiederholt, ging diese Studie von einer riesen Kündigungswelle in Deutschland aus, weil viele jetzt verharren, aber dann eben doch den Job wechseln. Das heißt, es ist weiterhin wichtig als Arbeitgeber, wirklich auch hier zu investieren, zu sagen, wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir attraktiv sind für Menschen, gerade auch junge Menschen, die schon eben nochmal andere Anforderungen haben. Wie gesagt, immer, und das finde ich wichtig, immer auch am Ende mit dem Ziel, dass die Menschen natürlich Leistung bringen. Das müssen wir im Gegensatz natürlich erwarten können.
Mit den Studien ist das ja immer so eine Sache. Es gab vor ein paar Jahren mal die Studie von der Oxford-Universität, diese ganz berühmte, die weltweit Wellen geschlagen hat, wonach wir zum jetzigen Zeitpunkt schon 50% weniger Arbeitsplätze haben müssten, weil die alle mit der KI weggefallen hätten sollen. Also von daher, man sieht, man kann sich auf die Vorhersagen schlecht verlassen. Man kann sich eigentlich, so viel ist im Umbruch. Was würdest du in einem solchen Umfeld Menschen, die schon in der Arbeit sind, die nicht von vorne anfangen, sondern die schon drin sind, wie können die sich auf die zukünftigen Veränderungen, die vielleicht ihre eigene Welt disrupten wird, wie können die sich darauf einstellen?
Ja, gute Frage. Und genau, das ist schon interessant mit den ganzen Szenarien, die es vor vielen Jahren dann auch gab. Also eigentlich, irgendwann werden wir gar nicht mehr arbeiten oder gar keine Arbeit mehr haben, ne? Also da gibt es ganz unterschiedliche Diskussionen. Und irgendwie gab es dann doch immer, die Arbeit verändert sich, aber irgendwie gab es dann doch immer für uns Dinge, die wir tun müssen und tun können. Und das ist ja auch schön. Ja, das ist eine interessante Diskussion. Ich glaube, und das hatte ich ja gerade gesagt, eigentlich werden die meisten Jobs in den nächsten Jahren werden durch KI verändert. Also das heißt, ich hatte gerade gesagt, die meisten Menschen werden irgendwie mit KI arbeiten müssen und es hat auch viel Potenzial. Es ist auch viel gut daran, weil die Jobs dadurch auch besser werden können, gesünder werden können und so weiter. Wir können uns auf Dinge konzentrieren, die uns vielleicht mehr Spaß machen, die uns mehr erfüllen. So, deswegen hat das tatsächlich sehr, sehr viele Chancen. Das heißt, eigentlich würde ich den meisten Menschen raten, sich mit diesen Themen vertraut zu machen, sich mit KI zu beschäftigen, sich in dem Thema weiterzubilden, das Thema zu verstehen. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Zum Beispiel, ich habe damals, als das alles anfing, habe ich viele Newsletter, vor allem aus Amerika, abonniert, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen, was kommt da eigentlich auf uns zu? Was verändert sich da? So, dann glaube ich, wird es weniger darum gehen, klar, wir werden auch noch Fachexperten brauchen und ich will Fachexpertise nicht schlecht machen, aber es wird schon so sein, dass sich ja gerade die fachlichen Themen immer schneller verändern. So, das heißt, wir müssen als Mensch eher diese Metakompetenzen, wie bleibe ich eigentlich up to date in dieser heutigen Zeit, wo sich jeden Tag Dinge, wo sich jeden Tag oder jede Woche Dinge verändern, wie bleibe ich da up to date? Also das eine ist, ich sage immer, wir brauchen eine Veränderungsbegeisterung. Also viele Menschen haben Angst vor der Veränderung. Das ist auch eine große Aufgabe für Unternehmen. Wie schaffen wir es eigentlich, dass die Menschen Veränderungen positiv sehen, Lust auf Veränderungen haben, die proaktiv gestalten und in dem Sinne eben auch lernbereit zu sein. Also immer wieder Neues lernen und auch Altes zu verlernen. Das sind so Dinge, die wichtig sind. Und dann natürlich, was macht uns im Vergleich zu KI und neuen Technologien eigentlich noch als Mensch aus? Also was kann eine KI nicht so einfach in Zukunft übernehmen? Und da kleiner Spoiler, ich bin da immer kein Fan, ich würde da nicht so naiv sein, weil viele sagen, naja, meinen Job kann niemand ersetzen, weil das kann eine KI nicht. So, ich spreche mit einigen Unternehmern, die auch in Bereichen wie zum Beispiel so, wo eigentlich das Zwischenmenschliche vielleicht wichtig ist. Also wir sehen das, es gibt Studien im therapeutischen Bereich, wo eine KI schon besser ist als ein durchschnittlicher Therapeut. Ne, wo wir vorher gesagt haben, vielleicht noch vor ein paar Monaten, nee, das kann eine KI niemals ersetzen. Also da wird vieles auf uns zukommen, vieles können wir heute noch nicht antizipieren. Deswegen da offen zu sein, lernbereit zu sein, ich glaube, das ist die wichtigste Zukunftskompetenz, die uns allen gut stehen würde.
Was sagst du denn an Leuten, die sagen, ich bin Sachbearbeiter oder Lehrer oder Jurist, bei mir am Arbeitsplatz wird das nicht gefördert, ich arbeite 10 Stunden am Tag, wenn ich nach Hause komme, kann ich nicht 10 Newsletter lesen, es ist irgendwie unrealistisch, am Wochenende muss ich Einkäufe machen, alles Mögliche. Hast du konkrete Tipps, also mal abgesehen von den Newslettern, oder soll man bei seinem Arbeitgeber nachfragen, wie kann man das tatsächlich praktisch umsetzen, dieses stete Dazulernen?
Ja, also ich glaube schon fest daran, dass die meisten Unternehmen, so ist es ja immer, es gibt Pioniere, es gibt schon viele Unternehmen, die lassen gerade alle ihre Mitarbeitenden schulen, ne, weil es eben auch so viel Produktivitätsgewinne einfach hat. Ne? Wenn man schon, es gibt ne, viele kostengünstige KI-Tools, die können mich massiv effizienter machen und das hat natürlich auch Vorteile für Unternehmen. Also es gibt schon viele, die machen das gerade und ich glaube, so ist es ja immer, mit Veränderungen, dass in den nächsten Monaten werden wir sehen, dass immer mehr Unternehmen auch genau da investieren, dass sie sagen, hey, das ist wichtig, das ist auch für uns nachher gut, wenn die Menschen effizienter sind und KI nutzen. Das heißt, ich glaube, immer mehr Unternehmen werden das anbieten, da Schulungen anbieten. Aber sonst bin ich genau da auch Fan von, Dinge proaktiv anzustoßen. Also da auch generell brauchen wir, glaube ich, in der heutigen Zeit mehr Menschen, die nicht so passiv sind, sondern sagen, hey, ich sehe da was, vielleicht wird das von oben noch nicht so gefördert, aber ich glaube, das und das ist wichtig, ich habe mich damit jetzt mal beschäftigt, ich gehe damit mal zu meinem Chef und sage, hey, lass uns das doch mal machen, vielleicht für alle. So, und mir ist das wichtig und ich glaube, es ist fürs gesamte Unternehmen wichtig. Das heißt, da auf jeden Fall ansetzen und trotzdem, man kann ja, wenn man einen Arbeitsweg hat, kann man auch mal einen Podcast hören. Es gibt ganz tolle, viele Podcasts auch zu diesen Themen, wie zu vielen anderen Themen ja auch, wo man sagt, okay, ich bin eher der Podcast-Hörer oder ich lese mal ein Buch, ne, und bringe das irgendwie mit ein. Und ich verstehe, dass viele Menschen die Realität, die arbeiten, die haben Familie und haben keine Zeit. Auf der anderen Seite glaube ich, das ist so ein wichtiges Thema. Das wird uns alle beschäftigen und berühren. Und wir haben auch die Verantwortung für uns selber natürlich, weil wir wollen natürlich auch als Arbeitsressource, um das jetzt mal so ein bisschen platt auszudrücken, natürlich auch relevant bleiben. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es schon auch wichtig, auch mal zu sagen, ich opfer vielleicht dafür auch mal in der Freizeit am Wochenende eine halbe Stunde und schau mir da mal was an.
Wie wird denn die KI deine Profession verändern? Braucht man Berater eigentlich dann noch?
Ja, bei mir ist es ja so, ich bin ja nicht nur Beraterin, ich mache ganz, ganz viele andere Sachen auch. Aber natürlich beschäftige ich mich auch damit und ich nutze KI sehr, sehr, sehr häufig. Ich sage immer, KI ist mein bester Mitarbeiter oder meine beste Mitarbeiterin, weil ich das wirklich oft nutze. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es kann Grundlagen schaffen, das kann Dinge nochmal feinjustieren. Und am Ende muss man sich schon damit beschäftigen, okay, was bleibt denn, also womit kann ich mich denn noch differenzieren? Deswegen, ja, da wird sich sehr, sehr viel verändern. Deswegen ist meine Herangehensweise, da offen für zu sein, die Dinge zu nutzen und dann immer wieder zu gucken, okay, was unterscheidet mich aber? Und ich persönlich versuche, für meinen Job ist es wichtig, viel einfach in persönliche Beziehungen, Netzwerke aufzubauen. All das sind übrigens auch Kompetenzen, ne, die in Zukunft noch entscheidender werden. Und auch das ganze Thema Personal Branding haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das wird für viele Jobs, das werdet ihr wahrscheinlich auch merken in euren Bereichen, wird das wichtig, ne? Dieses, okay, was macht mich denn aus im Vergleich zu anderen, die vielleicht den gleichen Job haben oder genau, wo immer mehr einfach KI-Einzug erhält.
Zu Personal Branding kommen wir noch, da bin ich auch total neugierig. Da habe ich auch mal ein Buch drüber geschrieben, auch im Rahmen der Zukunft der Arbeit. Aber ich bin jetzt neugierig, welche KI-Tools benutzt du?
Ich nutze vor allem ChatGPT natürlich häufig. Dann nutze ich ein Tool für das Thema Präsentation. Also da teste ich mich gerade auch aus. Also dass ich, wenn ich Präsentationen erstelle, dass ich die nicht, das dauert ja auch lange, ne? Und gerade wenn man, ich bin ja als Solopreneurin unterwegs, das heißt, ich habe nur mich. Das heißt, für mich nimmt das ultra viel Arbeit ab, wenn ich da zumindest schon mal so eine gute Grundlage habe. Alles, was ich mit KI mache, überarbeite ich natürlich nochmal, ne? Dann das ganze Thema oder das Tool Notebook LM. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gehört habt. Auch das ist super spannend für wissenschaftliche Arbeiten, Studien. Das Tool kann eben Zusammenfassungen machen. Ne? Und da kann ich mit guten Prompts kann ich einfach sehr spezifisch mir Antworten auf meine Fragen geben lassen. Also das sind eigentlich so die drei Dinge, die ich sehr, sehr häufig benutze.
Ja, dann zum Personal Branding. Was würdest du sagen, ist da wichtig? Was muss man beachten? Ich glaube, wir sind alle auf LinkedIn mittlerweile. Was hast du da für Tipps auf Lager?
Also mich fragen immer viele, Laura, wie hast du diese Reichweite aufgebaut? Weil ehrlicherweise, ich habe bis heute da ich mache das alleine, ich habe keine Strategie oder Plan oder wie auch immer, sondern ich poste einfach die Dinge, die mir irgendwie wichtig sind. Und ich glaube, oder das habe ich mittlerweile herausgefunden, dass eigentlich der Hauptgrund dafür ist, dass ich authentisch bin. So, jetzt habe ich natürlich auch ein dankbares Thema, also ein Thema New Work, New Leadership, da kann eigentlich jeder irgendwie auch mitreden. Ne? Das ist kein Nischenthema, sondern natürlich habe ich die ganze HR-Szene. Aber jede Führungskraft kann mitreden. Eigentlich kann jeder Mensch dazu was sagen, weil jeder ist davon irgendwo betroffen. Das heißt, das muss man auch erstmal sehen, dass es natürlich ein Thema ist, was alle irgendwie interessiert, was alle auch tangiert. Und ich glaube, was wichtig ist auf so einer Plattform, da sind wir auch wieder, wenn wir das Thema KI, ne, es gibt ja mittlerweile da auch virtuelle Avatare und so weiter, ne, die da unterwegs sind. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, sich menschlich und authentisch zu zeigen. Und genau das ist ja auch ehrlicherweise mein Thema. So, das heißt auch mal von darüber zu sprechen, was nicht so gut klappt. Auch mal über eigene, und damit fing bei mir auch vieles an, einfach mal über eigene Themen, über Sorgen. Also ich habe mir früher über viele Dinge irgendwie Gedanken und Sorgen gemacht. Wie soll ich das schaffen als junge weibliche Führungskraft? Und ich habe immer gedacht, alle anderen irgendwie, die sind so selbstsicher, die sind so schlau und so weiter. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, bin ich die Einzige, die das alles nicht von sich denkt? Und habe das mal öffentlich geteilt und da habe ich so viel Zuspruch bekommen. Und das ist das, wir Menschen lieben ja einfach, auch wenn andere Menschen Fehler machen, wenn sie sich mal versprechen oder mal was Falsches sagen. So, am Ende macht uns das eben menschlich. Und ich glaube, genau das ist ehrlicherweise das Geheimrezept, wenn ich das mal so sagen würde. Und natürlich gibt es auch handwerkliches, fachliches Know-how, wie gestaltet man einen Post. Ich glaube, es ist schon natürlich wichtig, dass man irgendwie eine Affinität zum Schreiben auch hat, Ideen auch hat. Also ich habe 1000 Dinge, ich habe schon so eine Liste, wo ich immer Dinge sammle und sage, oh, darüber kannst du noch mal was schreiben. Und genau, das erstmal vielleicht so zum Einstieg.
Wie oft postest du so auf LinkedIn beispielsweise?
Eigentlich habe ich immer, wenn ich jetzt so die letzten, ich mache das so seit 3 Jahren ungefähr, 3,5 Jahren, so ungefähr einmal die Woche, manchmal auch 2-mal die Woche, aber nicht mehr. Ja. Und mal ist mir auch dazu, mal, also selten mache ich mehr. Ich habe aber auch mal eine Woche, wenn ich mal Urlaub habe, da mache ich auch Urlaub, da muss ich auch nichts posten. Also das ist auch fein. Und ich versuche schon, mich auch nicht zu sehr von dem, ne, gerade sind ja auch viele, oh Gott, der Algorithmus, wie tickt der eigentlich? Was muss ich eigentlich tun, um Reichweite und so zu erzielen? Ich weiß immer, so ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite will man ja Reichweite, weil man will ja auch, dass die Themen, ne, dass die irgendwie eine Rolle spielen. Das muss man ja auch irgendwie so verpacken, ne, dass das irgendwie gelesen wird. Und auf der anderen Seite, glaube ich, darf man sich auch nicht zu abhängig davon machen.
Welche Tipps hast du sonst noch für LinkedIn? Weil manchmal schaue ich mir Profile an und denke mir, ui, das Foto hätte ich jetzt nicht gepostet oder den Kommentar hätte ich jetzt lieber nicht abgegeben. Der reflektiert nicht gut auf den Autor.
Ja, also ich glaube, das muss zusammenpassen. Was schon natürlich ist, man muss sich, also ich habe das am Anfang auch skeptisch gesehen, weil ich nutze natürlich auch Fotos von mir. Ne? Also ich habe schon auch, ich mache oft einfach Selfies oder auch ich habe schon auch professionelle Fotos. Und ich habe mich am Anfang damit echt schwer getan, weil ich dachte, naja, ich will doch wegen, gerade wir als Frauen, wir wollen doch wegen unseres Inhalts, wegen unserer Kompetenz wahrgenommen werden und nicht wegen unseres Äußeren. So, das ist ja immer wieder der Vorwurf, das ist selbstdarstellerisch und so weiter. So, und ich glaube, es ist nun mal so, man muss verstehen, wie so eine Plattform tickt, wie Medien ticken, aber auch allgemein, ehrlicherweise, trifft es nicht nur auf LinkedIn zu, sondern am Ende, wie wir Menschen ticken. Ich glaube, das muss man sich schon zunutze machen. Also sowas wie ein Foto, mit einem Foto performen die Beiträge meistens besser, ne, als ohne Foto. Es kann auch daran liegen, man hat so viele Inhalte mittlerweile und wenn ich da durchscreene und dann denke, okay, ach ja, da ist ja jetzt zum Beispiel die Sandra und das finde ich mal spannend, was sie sagt und so ein Foto nehmen wir viel eher wahr als einen Text. Ich sage, da bleibe ich jetzt mal stehen. So, und ehrlicherweise, ich sage immer, im Persönlichen ist es genauso, wenn wir uns jetzt auf einem Event oder so sehen, ne, macht man sich natürlich einen Eindruck, wie sieht derjenige aus, ist der sympathisch oder wie auch immer. Also ich glaube, das spielt überall eine Rolle. Man muss sich das ein bisschen zunutze machen, genauso wie eine Headline, die natürlich spannend klingt. Ich meine, so machen es Medien auch, ne? Dass man sagt, okay, da lese ich jetzt mal weiter. Wenn es jetzt ultra langweilig klingt, warum soll ich dann weiterlesen? Also da muss man natürlich schon ein bisschen gucken, dass der Beitrag nicht zu lang ist und so weiter. Das ist schon wichtig. Was ich glaube aber, was entscheidend ist, ist, am Ende muss das zusammenpassen. Aber ich glaube, am Ende muss man natürlich auch eine Kompetenz haben, ne, und muss irgendwie fachlich Ahnung haben. Und das muss zusammenspielen. So, also wenn da nichts dahinter steht, dann ist es natürlich schlecht. Aber wenn ich weiß, ich bin in einem Thema irgendwie kompetent, ich bilde mich da weiter, ich kann da einen Mehrwert bieten meiner Community, dann ist es auch sinnvoll, sich einfach diesen Mechanismus zunutze zu machen. Und ich glaube, da muss man auch selbstbewusst dazu stehen. Weil natürlich kriegt man, ne, diese Vorurteile bestehen natürlich.
Jetzt sind Klicks oder möglichst viele Klicks wahrscheinlich auch ganz gut fürs Ego, das schmeichelt einem, aber wie monetarisierst du deine Bekanntheit im Social Net?
Ja, genau, also das ist ehrlicherweise auch da, das hast du gerade auf was anderes bezogen, aber als ich damit angefangen habe, weiß ich auch noch, dass ich dass ich draufgegangen bin immer jede Minute und habe geguckt, oh, wer hat das jetzt geliked und so weiter. Ne? Also da machen wir uns mal nichts vor, weil wir alle mögen ja auch Anerkennung. Ne? Wir alle finden das ja auch schön, wenn, also ne, das will ich auch gar nicht irgendwie bestreiten oder so. Das hat sich ehrlicherweise wirklich, mittlerweile ist es nicht mehr so, weil ich mich davon nicht so abhängig machen möchte. Aber natürlich ist es schön, wenn man auch mal einen Beitrag hat, der gut funktioniert. Ne? Aber ich weiß natürlich auch, man kriegt schon, wir Menschen sind teilweise einfach gestrickt, man kann schon auch, also ich weiß schon relativ genau, wie man auch einen Beitrag viraler bekommt als andere. Das mache ich mir aber nicht immer zunutze. So, also es gibt manchmal, wenn man jetzt ein tiefes, fachlich kompetentes Thema hat, was wirklich sehr, sehr gut ist, sehr hochwertig ist, läuft oft nicht so gut wie, gibt es ja oft auch wie ein weiß ich nicht, was Einfaches, wie was auch auf, so man sagt ja auf diese Kalendersprüche oder so, die irgendwie, die laufen dann extrem gut. Ich glaube, da auch nochmal, um Sandra da auch nochmal auf dein Thema zu sprechen zu kommen, man kann sich dem mal bedienen und man kann auch mal was machen, ne? So Lebensweisheiten oder wie auch immer, kann ja auch mal ganz spannend sein. Aber ich glaube, am Ende braucht man einen guten Mix und am Ende muss man immer schauen, wofür möchte ich nachhaltig stehen? Wofür möchte ich auch in 2 Jahren? Ne? Wofür möchte ich stehen? Deswegen, mir ist es eher wichtig, mittlerweile, ne, das ist auch so ein Learning, dass ich von guten auch Medien, die irgendwie seriöse Medien, die für ein Thema stehen, dass die mich aufgreifen, dass die mein Interview führen, ist mir viel wichtiger, als dass ich irgendwie jedes Mal virale Postings habe, die aber eigentlich gar nichts über meine Expertise aussagen. So, und ich glaube, da muss man immer gucken, nachhaltig denken, nicht kurzfristig. So, das ist entscheidend. Genau, und sonst ist es natürlich, um auf deine Frage noch zu antworten, ich habe sehr unterschätzt am Anfang, aber natürlich ist LinkedIn auch ein wichtiger Vertriebskanal. So, also ich mache ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe zum Beispiel eine Kooperation jetzt schon lange. Ich kenne die Gründer von Personio, die machen eine HR-Software. Ich kenne da die Leute, ich mache mit denen Podcasts, mit denen mache ich einige Dinge zusammen. Und natürlich, ich profitiere von denen und andersrum genauso, weil ich meine Reichweite eben nutze, weil ich mein Netzwerk nutze und davon profitiert Personio auch. Das heißt, vertrieblich, wenn ich jetzt, oder ich habe neulich mal einen Workshop gemacht, ich brauche dafür kein Marketing in dem Sinne, sondern ich kann das über meinen Kanal spielen und kann dadurch eben Dinge auch verkaufen natürlich, ne?
Wie sollen Leute das navigieren, die für einen großen Konzern arbeiten und sagen, da gibt's eine Corporate Identity, ich will aber auch meine eigene Marke ausbauen. Es gab zum Beispiel bei Goldman Sachs, erstaunlicherweise, gab es eine Kündigungswelle und da hat man von der Geschäftsführungsebene nach außen hat man es gemerkt, dass die Leute, die ein großes Following hatten und damit eben auch indirekt Werbung machen konnten, die haben davon profitiert. Die sind nicht so schnell gefeuert worden. Also die Frage, wie navigiere ich das? Ich will ja auch nicht ins Corporate Fettnäpfchen treten.
Interessant. Ich kenne auch einige Beispiele, wo es eher nicht so gern gesehen wird, dass die Menschen Reichweite aufbauen. Also es gibt ja auch durchaus Unternehmen, da haben einzelne Mitarbeiter haben eine große Reichweite. Das verschiebt ja auch so ein bisschen Machtverhältnisse, zum Beispiel viel größer als der CEO des Unternehmens. Das wird auch nicht immer unbedingt gerne gesehen. Das heißt, das ist auch für viele ein Spagat. Du meinst jetzt den umgekehrten Fall eigentlich, ne?
Ja, ich meine, dass ich jetzt, also ich würde ich sowieso nicht, aber ein Bikini-Foto teile oder irgendwie was total Sportliches, super Privates aus dem Urlaub, was man machen kann, wenn man will, vielleicht wenn man Solopreneur ist, aber nicht, wenn man 15 Hierarchieebenen über einem hat und für ein sehr bekanntes Unternehmen arbeitet.
Und auch nicht, wenn man nachhaltig für ein fachliches Thema stehen will. Ich finde, da hatte ich gerade gar nicht drauf geantwortet, das Thema Foto. Aber da hat jeder eine andere Meinung zu, glaube ich auch. Muss man immer gucken, in welchem Kontext macht man das eigentlich. Ja, das ist eine gute Frage. Als ich damals angefangen habe, ich habe ja damals mit LinkedIn angefangen als junge Führungskraft in einem großen Konzern, nämlich bei Rewe. Da war ich viele, viele Jahre. Da immer noch eine gute Verbindung zu. Und das war ehrlicherweise, als ich angefangen habe vor, ja, das ist jetzt 3,5 Jahre her, ist noch gar nicht so lange, da gab es auch noch keine Richtlinien oder so. Ich habe das dann gemacht und habe einfach mal Dinge geteilt. Ich wusste auch noch nicht, wie entwickelt sich das. Und da gab es natürlich auch einige Leute, die haben das, viele waren gar nicht auf LinkedIn, andere haben das dann gesehen, haben gesagt, was macht die da eigentlich und hat die eigentlich einen Job, hat die nichts zu tun, dass die immer nur, ne, also all die Vorurteile, die kennt man natürlich. Am Ende übrigens ist es schon auch ein Business Case, ne? Weil darüber, das wissen wir heute, deswegen machen auch immer mehr, auch CEOs bauen eine Personal Brand auf, weil sie wissen, es hat einen Mehrwert fürs Unternehmen, ne? Und im Arbeitgeber, im Employer Branding natürlich, weil man damit auch Menschen anzieht. Also am Ende war ich eine gute Recruiterin, weil die Menschen mir geschrieben haben, gesagt haben, oh, das ist cool, was ihr da macht, da würde ich gerne irgendwie für das Unternehmen, würde ich gerne arbeiten. So, also ich habe das eigentlich so ein bisschen intrapreneurmäßig. Man sagt als Intrapreneurin, lieber nicht vorher um Erlaubnis fragen, sondern vielleicht nachher um Verzeihung bitten. So, also ich habe es einfach mal gemacht, ohne zu fragen, darf ich hier eigentlich was posten? So, und mittlerweile ist es natürlich so, dass in den meisten Unternehmen gibt es Richtlinien. So, und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass man sagt, okay, auf der einen Seite hat das Unternehmen Interessen und möchte, ne, dass die Menschen im Interesse des Unternehmens natürlich, ne, da gibt es einfach Dinge, ne, auch du hast gerade gesagt, wenn es zu weiß gar nicht, wie man das am besten betiteln sollte, aber auch wenn so Dinge wie rassistische Aussagen oder wie auch immer Dinge, mit denen das Unternehmen nichts zu tun haben möchte, da muss es einfach Richtlinien geben, Kodex geben, sondern sagt, das dürft ihr gerne posten, aber darüber eben nicht oder keine Betriebsgeheimnisse oder was auch immer. Das haben mittlerweile die meisten Unternehmen. Auch um den Menschen Orientierung und Klarheit zu geben, was darf ich eigentlich teilen und was nicht. So, und dann gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die auch den Mehrwert erkennen, die sagen, okay, wir machen hier ganze Programme, wir bilden die Menschen aus zu Botschaftern, dass sie nach außen hin Dinge teilen, um zum Beispiel attraktiv zu sein als Arbeitgeber. Ne? Also deswegen, das ist schon, das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, es ist wichtig, da sich klar zu machen, okay, was möchten wir als Unternehmen, was dürfen Mitarbeiter und wo geben wir ihnen aber auch den Freiraum, weil ein bisschen Freiraum braucht man natürlich schon, um kreativ Inhalte auch zu erstellen.
Auf welchen anderen Kanälen bist du noch? Bist du auf Instagram, auf Twitter, auf X oder wo bist du unterwegs?
Genau, also hauptsächlich LinkedIn, eigentlich nur LinkedIn.
Wer ja die Selbstinszenierung ganz gut beherrscht, ist Donald Trump. Weil ich gerade auf X zu sprechen komme. Jetzt hat er einen sehr aggressiven Führungsstil. Hast du die Sorge oder wie wahrscheinlich findest du es, dass sich dieser neue Führungsstil, dieses Aggressive, dieses Dominante, dieses Niederwalzende auch in die Führungsetagen auch bei uns zulande möglicherweise den Weg bahnt?
Ja, eigentlich haben wir die umgekehrte Entwicklung in den letzten Jahren gesehen, ne? Dass wir gesagt haben, okay, wie hat sich Führung eigentlich verändert? Mehr partizipativ, mehr menschenorientiert. Genau von diesem Führungsstil eigentlich weg, was wir gerade schon sehen. Und das ist eigentlich so, bemerken wir immer wieder in Krisenzeiten eigentlich, wenn es wieder anspruchsvoller wird, dann gehen wir so ein bisschen wieder back to the roots. Ne? Es war ja früher erfolgreich, jetzt gehen wir da wieder zurück. Und so, und natürlich, vielleicht braucht es auch jetzt in dieser Zeit, in Zeiten von Unsicherheit, braucht es wieder mehr Orientierung, mehr Klarheit. Ich glaube aber, da braucht man nicht diesen Führungsstil, den du gerade, oder den Donald-Trump-Führungsstil, ist, glaube ich, da genau nicht so gut. Aber natürlich, also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen in Bezug auf Donald Trump jetzt für die Unternehmen, was den Führungsstil angeht. Aber was wir schon sehen, ist gerade, wenn du in Verbindung mit Social Media, dass natürlich genau dieses aggressive Verhalten und so weiter durch die Algorithmen, weil da gibt's ja diverse Studien, wir Menschen, wenn wir Wut empfinden, sowas verbreitet sich einfach viel schneller als andere Nachrichten und andere Postings. Das heißt, da sehe ich schon, das ist aber nochmal eine andere Gefahr, weniger für den Führungsstil hier in deutschen Unternehmen, aber es ist eine andere Gefahr, wenn diese Inhalte viel stärker verbreitet werden. So, ich habe jetzt das Buch, das fand ich ganz interessant, vielleicht kennt ihr das Nexus von dem Harari. Ich glaube, das ist sogar neu gerade, das habe ich jetzt gelesen. Sind wir nicht darüber, haben wir nicht da? Ja, ich glaube, über die Gabriele, so kam das sogar, ne? Genau, das fand ich super spannend, wie eigentlich jetzt Social Media und so auch das ganze Thema jetzt Politik und Wahlkampf und so beeinflusst, wie sich Menschen wie auch ein Herr Musk in den deutschen Wahlkampf einmischen kann. Das ist schon eine Gefahr, aber das sehe ich nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
Aber daran sehen wir ja eigentlich auch immer noch, wie wichtig der Mensch letztendlich ist. Es ist ein Herr Musk oder ein Herr Trump, die Entscheidungen fällen und dann die Technik einsetzen zu ihrem Vorteil. Aber ich habe kürzlich einen TEDx-Talk gehalten und meine Hauptaussage dabei war, dass der EQ, also das Zwischenmenschliche, auch im Zeitalter der KI, das Allentscheidende, zumindest auf die nächsten absehbaren Jahre, bleiben wird. Wie siehst du das? Und je nachdem, wie du das siehst, was sind da deine Tipps einmal an Arbeitnehmer und auch an Arbeitgeber?
Würde ich zustimmen. Und da gehen auch, also ich glaube, das ist auch oder Übereinstimmung, dass eben die emotionale Intelligenz immer wichtiger wird. Ne? Da haben wir gerade auch gar nicht so zum Thema Zukunftskompetenzen. Also was unterscheidet uns langfristig von der KI? Dann sind es natürlich genau diese Themen, ne? Empathische oder beziehungsweise emotionale Skills, Empathie und so weiter, Feingefühl. Ich glaube, dass das Also, dass es da wichtig ist. Man kann das ja auch schulen. Also, viele denken, entweder ich bin empathisch oder nicht. Also, man kann das auch lernen, empathisch sein. Und da glaube ich, das wird insgesamt immer wichtiger. Ich habe jetzt gerade nochmal die Frage vergessen. Was war nochmal die Frage, Sandra? Es tut mir leid.
Die Frage ist dann daran anschließend, was resultieren dann da für dich für Tipps draus, einmal für Arbeitnehmer und aber auch für Arbeitgeber?
Genau. Also, das bedeutet sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, dass wir diese Kompetenz einfach weiter ausbilden müssen. Also auf der einen Seite das Unternehmen da Möglichkeiten schaffen sollten. Und es gibt immer noch viele Unternehmen, die schulen vor allem fachliche Kompetenzen, aber weniger Social Skills. Also ich glaube, das wird wichtiger. Ich hatte gerade mal am Anfang irgendwann gesagt, dass viele Menschen sich selber gar nicht kennen. Und ehrlicherweise mein Wendepunkt in meiner Karriere oder wie ich vielleicht zu einer viel größeren Zufriedenheit in meinem Job gekommen bin, war, dass ich mich mehr mit mir selber beschäftigt habe, dass ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Und das haben wir dann auch viel stärker demokratisiert damals im Unternehmen, haben gesagt, okay, die Menschen haben Anrecht auf Coaching zum Beispiel. Ne, sie können viel mehr Dinge machen, um zu verstehen, was erfüllt sie eigentlich, was sind ihre Stärken. Und da kann ich euch wirklich auch Geschichten erzählen, wo jemand seit 20 Jahren einen Job macht und auf einmal rausgefunden hat, der kann hier überhaupt gar nicht seine Stärken einsetzen. Der wusste gar nicht, was seine Stärken sind. Auf einmal wusste er, was seine Stärken sind und hat auch immer gedacht, naja, das passiert, das kann ich doch. Also das ist doch keine Stärke, Stärken gelingen uns in der Regel ja auch viel leichter. Und deswegen glaube ich, dass es da entscheidender ist, da Dinge auch anzubieten und auch da als Arbeitnehmer oder als Mensch sich da weiter mit zu beschäftigen. Da gibt es natürlich auch wieder ganz viele Möglichkeiten, die wir außerhalb des Unternehmensumfelds machen können. Ne? Also da gibt es auch sehr, sehr gute Podcasts, gibt sehr gute Bücher dazu, sich damit zu beschäftigen und auch Weiterbildung, die man vielleicht auch mal privat machen kann. Ich rate immer, das ist aus meiner Sicht wirklich die beste Investition, auch in sich selber.
Wir hoffen, dass auch Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, unseren Podcast als eine gute Investition in die Zukunft betrachten und danken Laura ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Dankeschön.
Danke, Laura, fürs Mitmachen.
Vielen Dank, ihr beiden. Hat super viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.